Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir wissen ja aus den biblischen Prophezeiungen, was in Kürze in Europa geschehen wird. Auch im Hinblick auf die Vereinigten Staaten von Amerika und das Vereinigte Königreich und andere englischsprachigen Länder. Nun, Ziel und Zweck der heutigen Predigt ist nicht unbedingt, alles dies wieder Ihnen mitzuteilen. Ich habe viele Predigten bereits über dieses Thema gegeben. Und wir haben auch umfangreiche Literatur, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und gleich zu Anfang dieser Predigt heute möchte ich ein wenig jetzt auf diese Literatur verweisen. Falls Sie diese Broschüren noch nicht haben, sie sind absolut kostenlos, dann bitte bestellen Sie sich Exemplare. Und wenn Sie sie haben und bereits schon gelesen haben, wäre es vielleicht gut, sie noch einmal zu lesen. Im Hinblick auf die Zeichen der Zeit, im Hinblick auf die Tatsache, dass diese Dinge, die wir hier Ihnen in diesen Broschüren erklären, anhand biblischer Prophezeiungen, mehr und mehr in Erfüllung kommen werden. Da ist zum Beispiel die Broschüre Deutschland in der Prophezeiung. So dann die Broschüre Europa in der Prophezeiung. Und wir haben als Untertitel die Erfüllung von Endzeitereignissen. So dann steht das in der Bibel, die Mysterien im Buch der Offenbarung. Diese Broschüre, eigentlich ein kleines Büchlein, geht durch die gesamten Ereignisse im Buch der Offenbarung im Hinblick auf das, was noch kommen wird. Und dann letztlich die 10 europäischen Wiederauferstehungen oder Wiederbelebungen des alten Römischen Reiches. Auch diese Broschüre geht in die Geschichte und geht auch dann in die weiteren Entwicklungen. Und alle diese Broschüren sind kostenlos. Ich habe hier die englische Version dieser Broschüre vor mir liegen, aber ich habe natürlich auch eine deutsche Version. Ich wollte Ihnen auch die englische zeigen, um Ihnen auch zu zeigen, dass wir diese Broschüren sowohl in Deutsch als auch in Englisch anbieten. Im Englischen haben wir sogar noch weitaus mehr Broschüren, die wir auch im Laufe der Zeit ins Deutsche übersetzen werden. Alles dies ist wichtig auch im Hinblick auf das, was geschehen wird, im Hinblick auf die Ereignisse heute. Aber mir geht es um etwas anderes. Mir geht es heute darum, Ihnen zu zeigen, wie die Bibel die Reiche beschreibt, diese Nationen beschreibt, die gebraucht werden in der nahen Zukunft, um Kriege zu führen mit den Vereinigten Staaten von Amerika und mit Großbritannien, dem Vereinigten Königreich. Und wir werden sehen, auf welch eindrucksvolle Weise Gott diese Vergleiche anstellt. Und wir werden auch den Grund sehen, warum. Aber zunächst einmal wissen wir, oder sollten wir zumindest wissen, dass sich das alte Römische Reich, nachdem es damals gefallen war, 10-mal erneuern würde, und zwar in Kontinentaleuropa. 10-mal würde in der Geschichte dieses alte Römische Reich erneut erstehen. Und 9-mal ist das bereits erfolgt. Und diese letzte Wiederauferstehung findet zurzeit statt. Wir haben sie noch nicht ganz erreicht, denn es geht letztlich auch darum, dass aus der europäischen Gemeinschaft sich 10 Nationen oder Nationengruppen herausschälen werden, die dann ihre Autorität einem charismatischen, politischen, militärischen Führer geben werden. Und dieser militärische Führer, der wird im Buch der Offenbarung hauptsächlich mit dem Tier beschrieben. Aber andere Stellen beschreiben ihn auch als den König von Assyrien. Er wird sogar der König Jareb genannt. Und er wird auch als der König des Nordens beschrieben. Alle diese Beschreibungen beziehen sich auf die zukünftige Persönlichkeit, die noch kommen wird. Und zwar ist es eine Persönlichkeit, die aus Deutschland oder Österreich kommen wird, wie die Bibel das auch sehr deutlich macht. Und so dann wird diese Persönlichkeit mit einer weiteren Persönlichkeit, einer religiösen Persönlichkeit kollaborieren. Und diese religiöse Persönlichkeit wird im Buch der Offenbarung der falsche Prophet genannt. Aber in anderen Bibelstellen wird er auch als der Mann der Sünde oder der Ungerechtigkeit beschrieben und als der Prinz oder Fürst von Tyros. So dann, wenn man sich auf die Organisation bezieht, die letztendlich diese beiden Persönlichkeiten hervorbringen werden, dann kann man davon ausgehen, dass sie auch mit dem Tier beschrieben werden und auch noch mit anderen merkwürdigen Äußerungen versehen werden, wie zum Beispiel den Chaldäern, wenn es um die politische Komponente geht. Und die religiöse Komponente wird mit dem Bild des Tieres gleichgesetzt und mit der Hure, die auf dem Tier sitzt, die das Tier reitet. Und sie wird auch das Geheimnis Babylon genannt. Babylon, die Große, die Mutter der Huren. Und wenn man das gesamte System zusammennimmt, sowohl religiös als auch politisch, militärisch, wirtschaftlich, wird ebenfalls von dem modernen Babylon gesprochen. Das nur so ein wenig als Hintergrund für das, was ich Ihnen heute in dieser Predigt mitteilen werde. Denn die Bibel beschreibt diese Mächte, diese Systeme mit Tiernamen, vergleicht sie mit Tieren. Aufgrund der Stärke, der Gewalt, aber auch aufgrund von Charakteristika, die sich auf diese Systeme beziehen. Heute werde ich mich auf zwei dieser Tiergattungen beschränken. In weiteren Predigten kommen dann auch andere Tiergattungen zur Sprache. Es geht mir heute um den Löwen und es geht mir, wie wir sehen werden, um Heuschrecken, die auch eine ganz wichtige Position einnehmen in der Bibel im Hinblick auf die Maschinerie, die Waffen, das Militär dieses neuen babylonischen Systems, das dabei ist, sich zu entwickeln. Nun, ich habe eben von den Wiederauferstehungen des Römischen Reiches gesprochen. Und in der Tat hat es 9 dieser Wiederauferstehungen gegeben. Aber es waren brutale Auferstehungen, gewaltige und gewaltsame Wiederauferstehungen, wie auch das alte Römische Reich ein sehr brutales Regime war. Alle die unterdrückt hat, die sich in irgendeiner Form nicht dem Römischen Reich unterstellen wollten. Und wir wissen das natürlich auch von Karl dem Großen, einer der Wiederauferstehungen, der nun das heilige Römische Reich, wie die Geschichtsschreiber uns sagen, ins Leben gerufen hat, wie er gegen Andersgläubige vorging, gegen die Sachsen zum Beispiel, die er haufenweise massakriert hat, wenn sie sich nicht taufen lassen wollten. Und ich brauche nicht allzu viel zu sagen über die bislang letzte Wiederauferstehung des Römischen Reiches unter Hitler und Mussolini, das war nämlich die 9. und welche gewaltigen, grausamen Aktionen dort stattgefunden haben. Und einige, die weigern sich nach wie vor, die Existenz des Holocausts anzuerkennen, obwohl da überhaupt gar kein Zweifel daran besteht, dass er stattgefunden hat und mit welcher Grausamkeit Hitler alle die verfolgt hat, die dann ihr Leben lassen mussten in diesen Konzentrationslagern. Eine schreckliche, brutale, grausame Aktion. Nun, ich sage nicht, dass andere Nationen nicht ebenfalls schuldig sind. Wir wissen, dass Stalin grausame Aktionen durchgeführt hat. Und heute auch gibt es grausame Aktionen, von denen man vielleicht gar nicht so viel erfährt, weil die Presse sich mit Dingen beschäftigt, die das irgendwo gar nicht ansprechen. Aber es geht mir heute um das europäische System. Nicht wie es jetzt existiert, um das klar zu machen. Es geht mir um ein zukünftiges System, eine zukünftige Existenz von 10 Nationen oder Nationengruppen, die dann ihre Macht diesem Tier übertragen werden. Das Tier, das mit Sicherheit bereits existiert. Aber wir wissen eben nicht, wer es ist. Aber schauen Sie, ein brutales System wird angesprochen. Und von daher sollte es uns nicht verwundern, dass es mit einem reißenden, brüllenden, alles verschlingenden Löwen verglichen wird. Zunächst einmal in Römer. Oder vielmehr im Buch der Offenbarung, Kapitel 13. Da wird ein Tier beschrieben. Und Johannes sieht dieses Tier in einer Vision. Und wir lesen hier in Kapitel 13 und Vers 1, ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter, auf seinen Hörnern 10 Kronen, auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Wir wissen, dass es hier um die Wiederauferstehung des ehemaligen Römischen Reiches geht. Und das Tier, das ich sah, Vers 2, darauf kommt es mir jetzt an, das war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße. Und hier der Punkt. Und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Man kann auch übersetzen, und sein Maul wie ein Löwenmaul. Und dann lesen wir weiter. Und der Drache, Satan, der Teufel, der gab ihm, diesem Tier, seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und dann lesen wir weiter. In Vers 4, dass die Menschen den Drachen, den Teufel, anbeteten. Der Teufel hat die gesamte Welt verführt. Er gibt sich aus als der Gott dieser Welt, als ein Engel des Lichtes. Die meisten Menschen glauben das. Aber sie beteten also den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm, diesem Tier, ein Maul gegeben. Dieses Maul, das mit einem Löwenmaul verglichen wird, zu reden große Dinge und Lästerungen. Und es wurde ihm Macht gegeben, es so zu tun, 42 Monate lang, 3,5 Jahre. Und es tat sein Maul auf, zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Also dieses Tier wird mit einem Löwen verglichen, zumindest hat es das Maul eines Löwen. Und mit diesem Maul spricht es große, böse Dinge gegen Gott und seine Engel und diejenigen, die Gott repräsentieren. Nun, wir wissen aus dem Buch Daniel, dass das babylonische Reich ebenfalls mit einem Löwen verglichen wird. Schauen wir uns dies kurz an in Daniel Kapitel 7. Aber behalten Sie Ihren Finger im Buch der Offenbarung. Daniel Kapitel 7 und Vers 4. Da werden nämlich auch Tiere beschrieben. Und da heißt es in Vers 4, das erste Tier, das Daniel sah in dieser Vision, das war wie ein Löwe. Und es hatte Flügel wie ein Adler. Und dann wird klar gemacht, wenn man diese Stelle weiterliest, dass es sich zunächst einmal auf Nebukadnezar bezieht. Dem wurde nämlich zunächst einmal der Verstand für 7 Jahre gegeben, weil er ein Maul hatte, wie das Maul eines Löwen, das große Dinge redete gegen Gott, sich selbst eine gewisse Position anmaßte, zu sagen, ja, wer ist dieses Babylon, das ich nicht mit meiner großen Macht erbaut habe? Und daraufhin wurde er stark von Gott bestraft. Aber schauen Sie, das babylonische Reich und sodann das medopersische Reich und dann das griechische Reich und Alexander dem Großen und seinen 4 Generälen, das wurde ja dann im römischen Reich absorbiert. Und was wir hier in Offenbarung 13 gelesen haben, war jetzt diese Entwicklung, nachdem diese anderen drei verschwunden waren. Und das römische Reich war entstanden. Wir lesen auch, dass es eine tödliche Wunde erhielt. Das war dann der Fall von Rom und dann wurde es wieder hergestellt und würde wieder hergestellt werden 10-mal. Eine andere Passage, die wir im Buch der Offenbarung finden, findet sich in Offenbarung Kapitel 9. Und diese ganze Stelle, hier beginnt mit Vers 1, bezieht sich auf einen Krieg dieses Tieres, dieses Systems, dieses europäischen Systems gegen Mächte und wie es heißt, Könige des Ostens. Aber ich möchte hier kurz auf eine Stelle eingehen hier. Wir werden nachher noch diese Stelle näher betrachten, die gesamte Stelle. Aber in Offenbarung Kapitel 9, da lesen wir in Vers 8, Offenbarung Kapitel 9 und Vers 8, über die Waffen, die dieses Tier haben wird. Es heißt hier zu Ende dieses Verses, und sie hatten Zähne wie Löwenzähne. Also hier wiederum der gleiche Vergleich. Sie hatten Zähne wie Löwenzähne. Nun, das ist etwas, was nach dem Angriff des Tieres auf Amerika und das Vereinigte Königreich geschehen wird. Das geschieht später, dieser Krieg zwischen dem Tier und den fernöstlichen Mächten. Aber dieser Krieg, der zuvor stattfindet, der die sogenannte große Trübsal einleiten wird zwischen dem Tier, dieser europäischen Vereinigung von 10 Nationen oder Nationengruppen, die ihre Macht dem Tier geben. Diese Stellen, die wir jetzt lesen werden, beschreiben näher dieses Tier. Und so lesen wir einiges jetzt im Buch von Jeremia. Und wir sollten alle wissen, dass dieser Krieg, der bald stattfinden wird, ohne dass ich jetzt hier großartige Daten und Zahlen angeben möchte, dass dieser Krieg eine Kette von Ereignissen in Gang setzen wird. Und es wird nicht allzu lange danach dauern, bis dann Jesus Christus zurückkommt, zurückkommen muss. Denn es würde so grausam werden, dass kein Mensch am Leben bliebe. Genau genommen, dass überhaupt nichts am Leben bliebe, kein Lebewesen, wenn nicht Christus kommen würde, weil diese Tage verkürzt werden müssen. Aber es heißt, um der Auserwählten willen, werden diese Tage verkürzt werden, sonst würde nichts am Leben bleiben. Sonst würde die Erde total vernichtet werden. Ein Tohuwabohu würde wieder entstehen. Es würde wüst und leer auf der Erde sein. Keinerlei Leben mehr. Das ist, was der Mensch in seiner unglaublichen Ignoranz und Grausamkeit bewirken wird. Aber zunächst einmal jetzt Jeremia Kapitel 4 und angefangen in Vers 7. Es wird hier dieser Krieg jetzt gegen Juda beschrieben, aber auch letztlich gegen das Haus Israel. Nun, wir müssen natürlich verstehen, wer das Haus Israel ist. Juda, klar und deutlich, sind die Juden, der Staat Israel und auch andere Juden, die woanders leben mögen. Das Haus Israel heute befindet sich in den Vereinigten Staaten von Amerika, befindet sich in dem Vereinigten Königreich, auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel Kanada, Australien, Neuseeland. Alles dies wird in unseren Broschüren klar und deutlich beschrieben und wir haben dies auch in Predigten behandelt. Und so lesen wir jetzt in Vers 7. Es steigt herauf der Löwe aus seinem Dickicht und der Verderber der Völker. Man kann auch übersetzen, der Zerstörer der Völker, derjenige, der die Völker vernichtet, zerstört, verdirbt, ausrottet. Der hat sich aufgemacht und ist ausgezogen von seiner Stätte, dein Land zu verwüsten. Es geht um einen Einmarsch dieses Tieres in dem Nahen Osten. Und natürlich auch Krieg gegen Amerika und das Vereinigte Königreich, um dein Land zu verwüsten, deine Städte zu verbrennen, sodass niemand darin wohnt. Darum zieht den Sack an, klagt und heult, denn der grimmige Zorn des Herrn will sich nicht von uns wenden. Wenn von dem grimmigen Zorn des Herrn die Rede ist, er wird auch mit dem Tag des Herrn beschrieben, bezieht sich das auf eine Zeitspanne von vielleicht einem Jahr, vielleicht ein wenig vorher noch, vor der Wiederkunft Christi. Das müssen wir begreifen. Die große Trübsal, die beginnen wird. Natürlich geht es hier zunächst einmal um den Zorn Satans, aber Gott lässt es auch zu. Aus Gründen, die wir gleich noch sehen werden. Es geht hier also um Endzeitereignisse. Und so lesen wir in Vers 9, zu der Zeit, auch hier, diese Übersetzung zu der Zeit, kann auch übersetzt werden an diesem Tag. Es geht hier auch um diese Zeitspanne kurz vor der Wiederkunft Christi. Da spricht der Herr, wird dem König und den Fürsten der Mut entfallen. Die Priester werden bestürzt und die Propheten erschrocken sein. Aber hier wird, wie gesagt, diese Tiermacht, dieser Führer, dieser Anführer dieser kommenden Tiermacht als der Verderber der Völker beschrieben, mit einem Löwen verglichen. Weiter in Kapitel 5, die Verse 6 bis 7. Jeremia 5 und Vers 6. Darum wird sie auch der Löwe aus dem Walde zerreißen, und dann wird es noch weiter auf andere Tiere hier eingegangen, der Wolf aus der Steppe und so weiter und so fort. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen, aber nicht heute. Warum wird dies geschehen? Denn ihre Sünden sind zu viele. Es geht hier um die Sünden von dem Staat Israel, von den Vereinigten Staaten von Amerika und von dem Vereinigten Königreich hauptsächlich. Ihre Sünden, sagt Gott, sind zu viele. Und sie bleiben in ihrem Ungehorsam. Lassen Sie mich etwas hier einflechten. Viel wurde jetzt geschrieben über den Tod von Helmut Kohl. Der war ja der Altkanzler von Deutschland. Und er war jemand, der zu dem in Anführungszeichen richtigen Zeitpunkt an der Macht war. Es ging darum, dass damals Europa sich drastisch veränderte. Deutschland vereinigte sich. Ostdeutschland und Westdeutschland. Und dann wurde es ja zu dieser Maastricht-Verbindung, kam es dazu. Und natürlich dann auch zur Einführung des Euro. Und alles dies ging maßgebend auf Helmut Kohl zurück, nicht ausschließlich. Es waren auch andere wie Genscher und so weiter, die daran beteiligt waren. Und natürlich dann auch seine Kombination, Verbindung mit Gorbatschow und Bush und auch Thatcher, die allerdings gegen diese Vereinigung war. Aber es war wichtig, dass jemand an der Macht war oder Leute an der Macht waren, die benutzt werden konnten als Architekt, um die letzte Wiederherstellung des Römischen Reiches in Gang zu bringen. Denn wenn es nicht dazu gekommen wäre, dass man zum Beispiel jetzt diese Europäische Union gebildet hätte, nicht den Euro eingeführt hätte, dann wären wir heute nicht da, wo wir heute sind. Und einige, die behaupten nach wie vor, ja, der Euro, der hat keinen Bestand und er wird abgeschafft werden. Das ist ein totaler Blödsinn von Leuten, die die biblischen Prophezeiungen absoluterweise nicht kennen. Die Idee, dass der Euro abgeschafft wird und dass man zurückkehren würde zu den örtlichen und nationalen Währungen, wenn es jetzt um diese besonders wichtigen Staaten geht, wie zum Beispiel Deutschland oder Italien oder Österreich oder Frankreich, Spanien, andere Länder, die ganz klar innerhalb dieser 10 Nationen, Gruppen sein werden. Das ist totaler Unfug. Aber die Menschen wissen natürlich nicht, was die Bibel sagt. Und so haben wir jetzt die Situation erreicht, wo es über kurz oder lang auch zu einer europäischen Armee kommen wird, zu einer, wie wir sehen werden, sehr machtvollen europäischen Armee. Und alles dies war notwendig, um diese Dinge in Gang zu bringen. Wir sehen also, dass Gott gewisse Menschen in gewisse Führungspositionen gesetzt hat und auch setzt, um seine Prophezeiungen zu erfüllen. Wir sehen jetzt den spektakulären Erfolg in Frankreich von Herrn Macron, an den vor einigen Wochen noch niemand gedacht hat, dass er überhaupt ein Führer von Frankreich werden könnte und seine Partei, die erst seit einem Jahr existiert, einen so gewaltigen Erfolg haben würde. Aber es ist wichtig, dass er in die Macht kam, denn er ist jemand, der stark für die europäische Vereinigung eintritt und sehr eng mit Angela Merkel zusammenarbeiten wird. Wenn jemand wie Marie Le Pen an die Macht gekommen wäre, das wäre prophetisch gesehen gar nicht in dem Bild gewesen. Und deswegen hatte ich damals schon einigen Leuten ganz klar und deutlich erklärt, wo es so aussah für einige, als ob Marie Le Pen an die Macht kommen könnte. Sie wird mit Sicherheit nicht an die Macht kommen. Wie, Sie meinen die? Nein, absolut nicht, habe ich ja gesagt. Und Sie können das auch auf die Bank mitnehmen und dort einzahlen. Mit der gleichen Gewissheit habe ich damals erklärt, als Donald Trump seine Kandidatur als Präsident bekannt gab, dass er der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden würde. Und die meisten, die das hörten, die haben mich so quasi für verrückt erklärt und gesagt, ja wieso, aber so blöd kann doch das amerikanische Volk nicht sein, dass sie den wählen. Ich war davon überzeugt. Und als er dann die Dinge da von sich gab, während der Kampagne, da habe ich klar und deutlich gesagt, er wird zunächst einmal der nächste Präsidentschaftskandidat für die Republikaner und dann wird er der Präsident werden. Und die meisten haben das nicht akzeptiert. Heute sagen viele, ja, ich habe immer schon gewusst, dass der Präsident Trump Präsident werden würde. Ja, gesagt hat es aber niemand. Oder so gut wie niemand. Und mit der gleichen Gewissheit sage ich Ihnen jetzt, dass Präsident Trump im Amt bleiben wird. Für 4 Jahre und je nachdem, wie die Zeichen der Zeit aussehen, dann noch einmal für 4 Jahre, wenn das notwendig ist. Und er wird nicht abgesetzt werden. Warum? Weil er eine prophetische Bedeutung hat. Er wird benutzt, um Prophezeiungen in Gang zu bringen. Aber diese Prophezeiungen gelten nicht dafür, dass jetzt Amerika groß wird. Genau das Gegenteil wird der Fall sein. Er ist in dieser Rolle, weil er dazu beitragen wird, in einer Weise, wie es quasi noch nie vorher geschehen ist, dass Amerika total in den Abgrund versinkt. Darum geht es. Das ist das, was uns die Bibel lehrt. Und deswegen können wir dies auch mit Sicherheit sagen, was in Europa geschehen wird und was in Amerika zurzeit geschieht. Und wir werden auch heute in dieser Predigt ein wenig darauf eingehen, wenn ich die Zeit habe, sonst wird es die nächste Predigt werden. Kehren wir zurück zu Jeremia 5 und lesen wir dann weiter in Vers 7. Wie soll ich dir denn gnädig sein, sagt Gott. Deine Söhne haben mich verlassen und sie schwören bei dem, der nicht Gott ist. Als ich sie satt gemacht hatte, da trieben sie Ehebruch und liefen ins Hurenhaus. Und auf dieses Hurenhaus werden wir auch noch zu sprechen kommen. Das ist die Einschätzung Gottes über, in diesem Falle, die Völker von den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Vereinigten Königreich hauptsächlich. Und auch dem Staat Israel. Nun, einige haben mir vorgeworfen, dass ich sehr stark immer gegen Europa spreche, aber nicht so stark gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, sagen wir einmal, weil ich dort wohne. Nun, wer meine Predigten kennt, der weiß, was für ein Unfug das ist. Und auch heute werde ich ganz klar kein Blatt vor den Mund nehmen, wie ich das ohnehin nicht tue, und Ihnen zeigen, was die Bibel sagt über den gegenwärtigen Stand und den baldigen zukünftigen Stand dieser Nation. Aber es geht mir hauptsächlich heute auch um das zukünftige europäische System. In Jeremia Kapitel 50, Jeremia 50 und Vers 17, da wird noch mehr gesagt über diesen Löwen. Jeremia 50 und Vers 17, Israel war eine zerstreute Herde, die die Löwen verscheucht haben. Zuerst fraß sie der König von Assyrien. Und man muss natürlich wissen, wer heute Assyrien ist. Wie ich sagte, Assyrien, heute ganz klar, Deutschland und oder Österreich. Wir hatten ja auch schon einmal gesehen, wie jemand aus Österreich der Führer über Deutschland wurde. Ich sage nicht, dass das wieder geschehen wird, aber ich sage, Assyrien ist heute in Österreich und Deutschland zu finden. Es war der König von Assyrien und danach nagte ihre Knochen ab Nebukadnezar, der König von Babel. Und natürlich ist dies eine Prophezeiung für damals, aber eben auch nicht nur. Denn es geht auch um die Endzeit. Denn wir lesen weiter in Vers 20. Zur selben Zeit, und das ist wiederum der gleiche Ausdruck im Hebräischen, an diesem Tage, also es geht hier um eine Zeitspanne kurz vor der Wiederkunft Christi und auch dann noch danach, nach der Wiederkunft Christi, zur selben Zeit, in jenen Tagen wird man die Missetat Israels suchen, spricht der Herr, aber es wird keine mehr da sein, denn wenn Christus zurückkommt, dann wird er alle, die dann leben, dazu berufen, zu bereuen und viele werden dann auch die Reue manifestieren und dann wird Vergebung der Sünde erfolgen. Es wird dann keine mehr da sein und die Sünden Judas, aber es wird keine gefunden werden, denn ich will sie vergeben denen, die ich übrig gelassen habe. Also schauen Sie, es wird dann zur Vergebung kommen. Aber das ist nicht unbedingt vor der Wiederkunft Christi der Fall. Bei einigen schon, die noch bereuen werden, bevor Jesus Christus zurückkommt, wenn diese Ereignisse alle zutage treten. Aber die meisten werden nicht bereuen, die meisten werden nicht hören, ob das jetzt Europa ist, ob das Amerika ist, ob das die Vereinigten Staaten von Amerika sind, ob das jetzt das Vereinigte Königreich ist, ob das jetzt Israel ist. Die meisten werden nicht hören. Sie werden nicht bereuen. Und gleichwohl hat die Kirche den Auftrag, das Evangelium, die gute Nachricht, aber auch die Warnung vor diesen Dingen, allen Völkern zu einem Zeugnis zu verkündigen, sodass sie es gehört haben. Aber sie müssen natürlich dann eine Wahl treffen, was sie mit diesem Zeugnis beginnen. Assyrien und Babylon werden hier angesprochen. Der König von Assyrien und dann Teil des babylonischen Systems. Man sieht also, dass es noch zu einer zukünftigen Führerpersönlichkeit eines Königs von Assyrien kommen wird und auch innerhalb eines babylonischen Systems. Wir hatten ja von dem Tier und dem falschen Propheten gesprochen. Schauen wir uns nur einmal Jesaja Kapitel 5 an. Wichtig ist nur, dass sie mit Löwen beschrieben werden. Jesaja Kapitel 5 und lesen wir Vers 29. Ihr Brüllen, auch hier wiederum geht es um einen Angriff der zukünftigen europäischen Macht gegen das Haus Israel und das Haus Juda, das Moderne. Ihr Brüllen ist wie das der Löwen und sie brüllen wie junge Löwen. Sie werden daher brausen und den Raub packen und davontragen, dass niemand retten kann. Und es wird über ihnen brausen zu der Zeit an diesem Tage wie das Brausen des Meeres. Und wenn man dann das Land ansehen wird, siehe, so ist es finster vor Angst, und das Licht scheint nicht mehr über ihnen. Nun, mit dem Brausen ist natürlich sicherlich auch etwas angesprochen worden, was Militärmacht behandelt. Wenn also diese Militärmaschinen durch die Luft brausen, dann wird das dann auch dazu führen, dass es dunkel und finster werden wird, wenn die ihre Bomben abwerfen. Und das werden wir auch gleich noch kurz beschreiben. Aber hier, um das nochmal deutlich zu machen, in Vers 25 wird klar und deutlich gesagt, worum es hier geht. Darum ist der Zorn des Herrn entbrannt über sein Volk. Und er reckt seine Hand wieder sie aus und schlägt sie, dass die Berge beben und ihre Leichen sind wie Kehricht auf den Gassen. Und bei alledem lässt sein Zorn nicht ab, sondern seine Hand ist noch ausgestreckt. Hier wiederum dieser verderbliche Krieg, der mit Atomwaffen geführt werden wird, ob das einige jetzt kapieren, akzeptieren oder nicht. Dieser Krieg wird dazu führen, dass ganze Städte ausradiert werden, Menschen vernichtet werden, zerstört werden, getötet werden. Und diejenigen, die übrig geblieben sind, die werden dann in die Sklaverei geführt werden, aber aus dem Land heraus in andere Länder. Jesaja Kapitel 5. Oder kehren wir uns jetzt an einer anderen Stelle zu. Jesaja 5 hatten wir gerade gelesen. Denn wichtig ist auch Folgendes zu begreifen. Wenn dieses moderne Babylon, dieses militärische, religiöse System, diese Schrecknisse über die Erde gebracht hat, dann wird sich Gott auch mit diesem System beschäftigen. Und es gibt ein prophetisches Buch im Alten Testament, das dies näher beschreibt. Es ist das Buch Nahum. Ein Buch, was man vielleicht nicht immer so liest, was man vielleicht nicht immer auch findet. Ich habe das immer so gemerkt, dass ich Nahum, Habakuk und dann Zephania und so weiter so im Kopf habe. Dann weiß ich also, es ist vor Habakuk, es ist also nach Micha, das Buch Nahum. Nun, das Buch Nahum beschreibt zunächst einmal vordergründig die prophezeite Zerstörung des alten Nineveh, der Hauptstadt von Assyrien. Aber es ist dies auch eine Prophezeiung. Das Buch Nahum ist eins der sogenannten kleinen Propheten, aber klein nicht deshalb, weil sie klein wären an Bedeutung, sondern klein, weil halt der Umfang kleiner ist, als wie zum Beispiel das Buch Jesaja oder Jeremia oder Ezekiel. Ein sehr wichtiges Buch, dieses Buch Nahum. Und lesen wir einmal die Verse 12 bis 14 in Nahum Kapitel 2. Wiederum, es geht hier um das babylonische System, das aber dann von Gott vernichtet werden wird. Und zwar, wie wir an anderen Stellen lesen, von Ostmächten. Die Meder werden ganz besonders erwähnt, die Meder, die heutigen Ukrainer, die aber dann kollaborieren werden mit Russland. Auch das ist wichtig zu begreifen. Heute denkt man, die Ukraine, die wird Teil von Europa sein. Keineswegs. Sie wird letztendlich Teil von Russland sein. Und so lesen wir hier in Vers 12. Wo ist nun die Wohnung der Löwen und die Höhle der jungen Löwen, wo der Löwe und die Löwin mit den jungen Löwen herumliefen und niemand wagte, sie zu scheuchen? Der Löwe raubte genug für seine Jungen und würgte für seine Löwinnen. Seine Höhlen füllte er mit Raub und seine Wohnung mit dem, was er zerrissen hatte. Siehe, ich will an dich, spricht der Herr Zebaoth, und deine Wagen anzünden, diese militärischen Waffen, und das Schwert soll deine jungen Löwen fressen, und ich will deinem Rauben ein Ende machen auf Erden, dass man die Stimme deiner Boten nicht mehr hören soll. Eine interessante Stelle. Im Buch Daniel wird eine Andeutung gemacht, dass dieses letzte Tier, dieser Führer der letzten Wiederauferstehung des ehemaligen Römischen Reiches in Europa, vielleicht, ich betone das Wort vielleicht, homosexuell sein könnte. Hier wird aber von einem Löwen und einer Löwin gesprochen mit jungen Löwen, was andeuten könnte, dass dieses Tier zumindest verheiratet ist. Es wird sogar von Löwinnen gesprochen, sodass er möglicherweise mehr nur hat als eine Frau. Vielleicht ist er mit einer verheiratet und hat dann Geliebte nebenbei. Und dann befindet sich hier auch eine Stelle, die sich auf junge Löwen bezieht. Also Nachwuchs ist scheinbar dann auch hier erwähnt. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Schauen Sie, man kann homosexuell sein und gleichwohl verheiratet sein und gleichwohl auch Kinder haben. Das hat es in der Geschichte immer gegeben. Viele der römischen Cäsaren waren auf diese Weise, haben die so gelebt. Und wir kennen ja natürlich auch gewisse politische Personen, wie zum Beispiel der damalige Jörg Haider. Der war auch verheiratet, eine Tochter und gleichwohl war er homosexuell, was sich herausgestellt hatte, nachdem er durch diesen mysteriösen Autounfall ums Leben kam. Also wie gesagt, das sind so Andeutungen, auf die man vielleicht achten kann. Aber mir geht es hier darum, dass dieser Führer wiederum als ein Löwe beschrieben wird, immer und immer wieder. Und schauen wir uns nun in Nahum Kapitel 3, die Verse 18 bis 19 an. Denn hier wird klar und deutlich gesagt, von wem hier die Rede ist. Nahum Kapitel 3 und Vers 18. Deine Hirten werden schlafen, o König von Assur. Es geht hier um diesen Löwen, den König von Assyrien, diesen König Jareb. Deine Mächtigen schlummern. Dein Volk wird auf den Bergen zerstreut sein und niemand wird sie sammeln. Niemand wird deinen Schaden lindern und deine Wunde wird unheilbar sein. Das ist auch sehr interessant, denn im Buch Offenbarung wird zunächst einmal davon gesprochen, dass das Römische Reich und möglicherweise auch dieser letzte Führer eine Wunde hatte, die aber geheilt würde zu dem damaligen Zeitpunkt, wenn er an die Macht kommt. Aber dann wird es dazu kommen, dass er eine Wunde erhalten wird, die nicht mehr heilbar sein wird. Und es heißt hier, deine Wunde wird unheilbar sein. Und alle, die das von dir hören, die werden in die Hände klatschen über dich. Denn über wen ist nicht deine Bosheit ohne Unterlass ergangen? Deine Bosheit. Nun, wenn wir zurückkehren zu Nahum Kapitel 2 und Vers 1, was lesen wir da? Siehe, auf den Bergen die Füße eines guten Boten, der da Frieden verkündigt, feiere deine Feste, Juda, und erfülle deine Gelübde, denn es wird der Arge, besser der Boshafte, nicht mehr über dich kommen, er ist ganz ausgerottet. Über wen ist deine Bosheit nicht gegangen, wird gefragt, und hier wird gesagt, aber dieser Boshafte, der wird nicht mehr über Juda kommen. Nun, das muss eine Prophezeiung für die Zukunft noch sein, denn wir lesen ja zunächst einmal, dass dieser Boshafte, dieser König des Nordens, über Juda kommen wird. Und wir lesen das klar und deutlich im Buch Daniel, in Kapitel 11. Schauen wir uns dies kurz an. Aber behalten Sie Ihren Finger im Buch Nahum. Daniel, Kapitel 11. Und lesen wir, angefangen Vers 40. Nahum 11 und Vers 40, da heißt es, zu der Zeit des Endes wird sich der König des Südens mit ihm messen und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern, vielen Schiffen gegen ihn anstürmen, wird in die Länder einfallen, sie überschwemmen und überfluten. Und Vers 41, er wird in das herrliche Land einfallen, Juda, das sogenannte gelobte Land. Also da wird es noch geschehen, auch das ist noch Zukunft. Was wir dann in Nahum gelesen haben, wird erst danach geschehen. Er wird ins gelobte Land, ins herrliche Land einfallen, viele werden umkommen, es werden einige dann seiner Hand entrinnen. Und dann lesen wir in Vers 45, und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen heiligen Berge. In Jerusalem wird er dann sein Hauptquartier haben, zusammen mit dem falschen Propheten, dem Mann der Sünde, der sich in den Tempel Gottes setzen wird und von sich vorgeben wird, Gott zu sein sogar. Und es heißt, und er wird dann mit ihm, es wird ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen. Warum wird es ein Ende nehmen? Er wird von Gerüchten hören aus dem Norden und Osten. Mit anderen Worten, die Idee ist, jetzt wird hier eine Macht zusammengestellt, die scheinbar vorhat, Europa anzugreifen. Er will denn jetzt zuvorkommen. Aber dieser Krieg, von dem wir eben gelesen haben, in Offenbarung 9 und der dann auch fortgesetzt wird, wird zu seinem letztendlichen Ende führen. Alles dies aber nachdem er bereits die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien und auch den Staat Israel, wie wir gerade das jetzt gelesen haben, angegriffen hat. Kehren wir zu Nahum zurück, zum Buch Nahum. Denn ich möchte hier ein wenig auf die Kriegswaffen eingehen, die auch klar und deutlich in diesem Buch beschrieben werden. Nahum, Kapitel 3 und Vers 1. Da heißt es zunächst mal über das alte, aber auch das moderne Nineveh. Nineveh natürlich die Hauptstadt von Assyrien. Es bezieht sich ja auch auf das gesamte Reich. Wehe der mörderischen Stadt, die voll Lügen und Räuberei ist und von ihrem Rauben nicht lassen will. Vers 3. Reiter rücken herauf und mit glitzernden oder glänzenden Schwertern und mit blitzenden Spießen. Und da liegen viele Erschlagene, eine Unzahl von Leichen. Ihrer ist kein Ende, so dass man über sie fallen muss. Es geht hier um den Angriff der Könige des Ostens auf das zukünftige europäische Reich. In Nahum Kapitel 2, die Verse 4 und 5, da wird noch mehr von diesen Waffen gesprochen. Die Schilde seiner Starken sind rot, sein Heervolk glänzt in Purpur, seine Wagen stellt er auf wie leuchtende Fackeln, seine Rosse rasen, die Wagen rollen auf den Gassen und rasseln auf den Straßen, sie glänzen wie Fackeln und fahren einher wie die Blitze. Also es geht nicht nur hier um die altertümlichen Waffen damals, es geht hier um moderne Kriegswaffen, die schreckliche Dinge anrichten werden. In Nahum Kapitel 3 und Vers 4, warum geschieht das alles? Warum wird das jetzt auch diesem zukünftigen europäischen Reich geschehen? Nun hier, das alles um der großen Hurerei willen, der schönen Hure, die mit Zauberei umgeht, die mit ihrer Hurerei die Völker und mit ihrer Zauberei Land und Leute an sich gebracht hat. Wer wird hier angesprochen? Nun, die Frau, die Hure, in Offenbarung 17 und 18, die auf dem Tier sitzt. Und das Tier wird natürlich davon beeinflusst. Und wir werden hier auch wiederum daran erinnert. Aber nicht nur hier. Es gibt weitere Stellen. Schauen wir uns kurz Offenbarung 17 einmal an, was hier über diese Hure gesagt wird. Diese gefallene Frau, die auf dem Tier sitzt, diesem System. Und natürlich insoweit dann dieses System die ganze Jahrhunderte hinweg beeinflusst hat. Offenbarung 17, die Verse 1 bis 2. Es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gesicht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Das ist natürlich symbolische Redeweise. Es geht hier um einen Abfall von der Bibel. Es geht um eine falsche Version dessen, was die Bibel lehrt. Und durch diese falsche Version, diese falsche Lehre, diesen Wein, der einen betrunken macht, fällt man natürlich dann von Gott ab oder nähert man sich ihm nicht. Vers 4. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelstein und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräueln und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon. Es heißt hier die Mutter der Hurerei. Viele Übersetzungen haben es besser. Die Mutter der Huren und aller Gräuel auf Erden. Denn diese Organisation hier, man könnte sie als eine Mutterkirche beschreiben, die viele Tochterkirchen hat. Und die werden ebenfalls als Huren beschrieben, weil die alle abgefallen sind von der Wahrheit. Alle sich entfernt haben von der Bibel. Alle sich nicht dazu bereit gefunden haben, das zu akzeptieren, was die Bibel lehrt. In Offenbarung Kapitel 8, in Offenbarung Kapitel 18 und in Vers 23. Das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten. Die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Immer und immer wieder hört man von der Hurerei und der Zauberei. Schauen wir uns auch Jesaja Kapitel 47 an. Und hier sagt Gott, das ist der Grund, warum dieses zukünftige babylonische System vernichtet werden wird. Deswegen warnt er auch seine Nachfolger, kommt heraus aus diesem Babel der Verwirrung, damit ihr nicht teilhabt an ihren Sünden, damit ihr nicht teilhabt an ihren Plagen, die kommen werden. Jesaja 47. Jesaja 47 und schauen wir uns Vers 9 an. Dies beides wird plötzlich über dich kommen auf einen Tag, also ganz, ganz schnell wird es geschehen, dass du Witwe und ohne Kinder bist. Ja, es wird in vollem Maße über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien und trotz der großen Macht deiner Beschwörungen. Wiederum wird hier die Hure angesprochen, die gefallene Frau. Vers 12. So tritt nun auf mit deinen Beschwörungen und der Menge deiner Zaubereien, um die du dich von deiner Jugend auf bemüht hast, ob du dir helfen und es abwenden kannst. Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Es sollen hertreten und dir helfen, die Meister des Himmelslaufs und die Sterngucker. Astrologen werden hier angesprochen. Dieser Wahnsinn, diese Idee, diese falsche Auffassung, dass Astrologie in irgendeiner Weise einem helfen kann. In irgendeiner Weise irgendwelchen Wahrheitsgehalt hat. Ich meine, man muss verrückt sein, diese Idee aufrechterhalten zu wollen. Er sagt, hier, komm mit deinen Sternguckern, die an jedem Neumond kundtun, was über dich kommen werde. Aber die sind alle verkehrt, sagt Gott hier. Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt. Sie können ihr Leben nicht erretten vor der Flamme Gewalt. Denn es wird nicht eine Glut sein, an der man sich wärmen, oder ein Feuer, um das man sitzen könnte. Also hier wiederum wird die Zauberei, diese Astrologie, dieser Unfug, diese Horoskope, all dieser Quatsch, wird hier von Gott total verdammt und gesagt, das kann euch überhaupt nichts helfen. Warum bemüht ihr euch mit diesem Blödsinn? Nun, lesen wir weiter. In Jeremia, Kapitel 50. Jeremia Kapitel 50 und lesen wir in Vers 36. Ich meine, von diesen anderen Zaubereien, wie diesen Medien, diesen Seancen und so weiter, diesen dämonischen Aktivitäten, da will ich jetzt gar nicht von reden. Ich meine, das ist sowieso absolut total ungöttlich. Jeremia 50 und Vers 36. Das Schwert soll kommen über ihre Wahrsager. Es geht hier alles um das moderne Babylon, um diese Hure. Es soll kommen über ihre Wahrsager, dass sie zu Narren werden. Das Schwert soll kommen über ihre Starken, dass sie verzagen. Und dann in Kapitel 51, Jeremia 51 und Vers 7, nachdem gerade gesagt worden ist, flieht heraus, kommt heraus aus diesem Babel. Es geht hier um ein geistliches Herauskommen. Ein goldener Kelch, sagt es in Vers 7, der alle Welt trunken gemacht hat, war Babel in der Hand des Herrn. Und alle Völker haben von seinem Wein getrunken, darum sind die Völker so toll geworden, verrückt geworden, wahnsinnig geworden. Wiederum der Wein, der auch in Offenbarung angesprochen wurde, wird hier erwähnt. Ich möchte jetzt auf ein weiteres Buch eingehen, ein alttestamentliches Buch, das auch sehr viel zu sagen hat über dieses babylonische System, das heraufkommende Europa von 10 Nationen oder Nationengruppen, die dann ihre Macht diesem Tier geben werden. Wie ich sagte, das Tier besteht heute noch nicht in der Form, dass es eine politische weittragende Funktion hätte. Jedenfalls ist uns das nicht bekannt. Es könnte natürlich sein, aber wir wissen zum Beispiel ganz eindeutig und absolut, um das deutlich zu machen, dass Angela Merkel in keinster Weise das Tier sein kann. Denn unter anderem muss es ein Mann sein, wie die Offenbarung uns klar und deutlich sagt. Aber hier wird wiederum eine Zukunft beschrieben. Und zwar in Joel Kapitel 2 und Vers 1. Da heißt es: Blast die Posaune zu Zion, ruft laut auf meinen heiligen Berge, erzittert alle Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn kommt und ist nah. Es geht also um eine Zeit unmittelbar vor dem Tag des Herrn. In Vers 11, da heißt es: Denn der Herr wird seinen Donner vor seinem Heer erschallen lassen, denn sein Heer ist sehr groß und mächtig und wird seinen Befehl ausrichten. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken, wer kann ihn ertragen? Ein Heer wird angesprochen. Worum geht es hier bei diesem Heer? In Kapitel 3 und Vers 4 zunächst einmal wird wiederum auf den Tag des Herrn angesprochen, diese Zeitspanne kurz vor der Wiederkunft Christi, wo es heißt: Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Die Zeitspanne oder der Zeitablauf ist zunächst einmal die große Trübsal, dann die himmlischen Zeichen, dann der Tag des Herrn. Aber natürlich, wenn der Tag des Herrn beginnt, wird die große Trübsal weiter noch existieren für ungefähr 3,5 Jahre insgesamt. Vielleicht ein wenig kürzer. Mit Sicherheit keine 7 Jahre, davon sagt die Bibel absolut nichts. In Kapitel 3 und Vers 3 und Vers 4, Kapitel 3 und Vers 4. Ich muss das hier ein bisschen korrigieren, denn ich gehe hier nach der Zählweise der Lutherbibel, die ist aber anders, nebenbei gesagt, als zum Beispiel die Zählweise von anderen Bibeln. Da müssen Sie ein wenig aufpassen, wenn ich jetzt diese Stellen hier zitiere aus der Lutherbibel. Die hat nämlich 4 Kapitel, wohingegen viele der anderen Bibeln und ganz besonders auch die amerikanischen, englischen Bibeln nur 3 Kapitel haben. Also warum hier die Zählweise geändert worden ist, das weiß ich auch nicht so recht. Aber hier wird mehr gesagt jetzt in Joel Kapitel 2, zurückkehrend hier zu Joel Kapitel 2 und in Vers 25. Hier wird wiederum von diesem Heer gesprochen. Interessant, wie das hier erwähnt wird. Das heißt: Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß, Raupen gefressen haben, mein großes Heer, das ich unter euch schicke. Also hier werden jetzt Heuschrecken erwähnt hauptsächlich, mit einem Heer verglichen. Nun, viele meinen, wenn man jetzt zurückgeht, auch zu Joel Kapitel 1, wo wiederum von Heuschrecken gesprochen werden, die das Land überfallen, dass sich hierbei um buchstäbliche Heuschrecken handelt. Es geht hier dann angeblich um eine Heuschreckenplage. Zum Beispiel Joel 1 und Vers 6, da heißt es: Denn es zieht herauf in mein Land ein Volk. Aber hier wird diese Heuschreckeninvasion wie folgt beschrieben: Mächtig und ohne Zahl, das hat Zähne wie die Löwen und Backenzähne wie die Löwinnen. Und wir wissen ja schon etwas über Zähne von Löwen. Das wird immer in Verbindung gebracht, wie wir das gesehen hatten hier, oder vielfach zumindest, mit diesem babylonischen Heer, dieser Armee. Und so ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass diese Stellen in Joel nicht von einer wirklichen Heuschreckenplage ausgehen, sondern von einer Invasion dieses babylonischen Heeres in Israel, dem Haus Israel, dem Haus Juda, die hier, was die Waffen angeht, mit Heuschrecken verglichen werden. Denn dass eine Heuschreckenplage alles dann vernichten würde, wie das zum Beispiel in den Versen 6 und 7 beschrieben wird, in Vers 7 hauptsächlich, ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, es verwüstet meinen Weinstock, frisst meinen Feigenbaum, schält ihn ganz und gar ab, dass seine Zweige weiß dastehen, in Antworten, alles wird vernichtet. Durch eine Heuschreckenplage sehr unwahrscheinlich. Aber natürlich wird es die Armee sein, die das tut und tun wird. Und interessant ist, dass es viele weitere Stellen gibt, die von einer Heuschreckeninvasion sprechen, aber scheinbar von der babylonischen Armee unter dem König von Assyrien. Das wird hier wiederum nur in vergleichsweise figurativer Weise dargestellt. Zum Beispiel 5. Mose 28, hier auch eine Warnung an das alte Israel, aber es war eine Warnung für die Zukunft. 5. Mose 28 und Vers 42, auch hier die Lutherbibel ist da sehr ungenau in der Übersetzung. die schreiben hier, und eigentlich die meisten deutschen Bibeln sind es ja ungenau. Das heißt, alle Bäume und Früchte deines Landes wird das Ungeziefer fressen. Das heißt hier Ungeziefer. Aber zum Beispiel die Elberfelder Bibel übersetzt Grille oder Heuschrecke, und die Padlock Bibel überschreibt und übersetzt Heuschrecke. Also alle Bäume und Früchte deines Landes werden die Heuschrecken fressen. Und die englischen Bibeln schreiben auch alle Heuschrecken. Nun, alle Bäume werden die Heuschrecken fressen. Wenn das jetzt buchstäbliche Heuschrecken wären, ist sehr unwahrscheinlich. Es geht hier um eine Endzeitprophezeiung. In Vers 36 lesen wir nämlich in 5. Mose 28, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast, oder deinen Führer, unter ein Volk treiben, das du nicht kennst, noch deine Väter, und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Steinen. Holz und Stein. Nun, Holz, das kann sich auch zum Beispiel auf gewisse Dinge beziehen, wie ein Kreuz, das man so trägt in Prozession. Und natürlich, man hat so diese Statuen aus Stein gebaut und so weiter und so fort. Aber es scheint hier um nicht wirkliche Heuschrecken zu gehen, sondern um Maschinen, die mit Waffen bezeichnet werden könnten. Denn, wenn wir zurückkehren zur Offenbarung Kapitel 9, da wird nämlich auch etwas von Heuschrecken gesagt. Aber schauen Sie, diese Heuschrecken werden in Verbindung gebracht zu dem Löwen, zu diesem Reich des Löwen, zu dem babylonischen System. In Offenbarung 9, da wird etwas gesagt in Vers 3. Da wird nämlich von einem Rauch gesprochen. Nun, Rauch kann sich eben auch auf diese Wolken beziehen, die entstehen, wenn man Waffen abwirft. Und aus diesem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde. Aber das waren keine normalen Heuschrecken, wie wir lesen werden, und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es wurde ihnen gesagt, Vers 4, sie sollten nicht Schaden tun, dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum. Offensichtlich waren das nicht normale Heuschrecken, denn die würden mit Sicherheit Schaden tun, dem Gras auf Erden und dem Grünen und dem buchstäblichen Baum. Und wir hatten gerade vorher gelesen, die Heuschrecken würden alle Bäume vernichten. Nein, es geht nicht um normale Heuschrecken, sondern sie sollten allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben, an ihren Stirnen. Und ihnen wurde Macht gegeben, Vers 5, nicht, dass sie sie töteten in diesem Fall, sondern sie quälten 5 Monate lang. Es waren irgendwelche chemischen, biologischen Waffen scheinbar, die schreckliche Plagen hereinbrechen lassen würden auf die Menschen, ohne sie zu töten. Und ihre Qual war wie eine Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und schauen Sie, wie diese Heuschrecken noch beschrieben werden in Vers 7. Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind. Also keine buchstäblichen Heuschrecken. Und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen. Ihr Antlitz glich der Menschenantlitz. Hier wird auch mehr oder weniger deutlich gemacht, das waren keine Heuschrecken, das waren Waffen im Dienste von Menschen. Aber sie hatten Kronen, die hatten Macht. Und dann weiter in Vers 9. Sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Rasseln ihrer Flüge war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Das hatten wir ja bereits schon auch im Buch Nahum gelesen, was diese modernen Kriegswaffen angeht. Und Vers 10, und sie hatten Schwänze wie Skorpione und hatten Stacheln, und in ihren Schwänzen war ihre Kraft, Schaden zu tun den Menschen 5 Monate lang. Keine, in diesem Falle, buchstäblichen Heuschrecken im Dienste der babylonischen Armee. Nein, es geht hier um Kriegswaffen. Es geht hier um Kriegswaffen. Wie zum Beispiel, man könnte sagen und denken an Hubschrauber, die dann Waffen und Bomben und sogleich und so weiter abwerfen, und dann geschieht es diesen, kommt es zu diesem Rauch. Aber es kann natürlich auch andere Flugmaschinen geben, die dann benutzt werden, die man vielleicht so noch gar nicht gesehen hat. In Nahum, und wenn wir zurückkehren zum Buch Nahum, da wird noch etwas mehr gesagt, denn auch wird, wie wir das bereits vorher gesehen hatten, in anderen Stellen, sich Gott mit diesem babylonischen System beschäftigen. Wenn der König von Assyrien, dieser Führer dieses babylonischen Systems, seine Aufgabe erfüllt hat, dann wird etwas geschehen. Nun, es wird bereits schon geschehen, während das Tier zusammen mit dem falschen Propheten in Jerusalem sein wird. Die Könige des Ostens, die werden durch Europa marschieren auf ihrem Weg hin zum Nahen Osten und Europa bei diesem Marsch mit vernichten. In Nahum Kapitel 3, da lesen wir die Verse 15 bis 17. Das wird geschehen, aber das Feuer wird dich fressen. Es geht hier wiederum auch hier um das moderne Nineveh. Und das Schwert töten, Es wird dich fressen, wie die Käfer fressen. Magst du auch zahlreich werden wie Käfer? Magst du auch zahlreich werden wie Heuschrecken? Hier wiederum wird sogar jetzt dieses Reich mit der Zahl von Heuschrecken verglichen. Du hast mehr Händler, als Sterne am Himmel sind, aber nun werden sie ausschlüpfen wie Käfer und davonfliegen. Und deine Wachleute sind so viele wie die Heuschrecken. Und deine Werber so viele wie die Käfer, die sich an die Zäune lagern in den kalten Tagen. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon, dass man nicht mehr weiß, wo sie bleiben. Sie werden total vernichtet werden, ausgerottet werden. Man wird nichts mehr von ihnen wissen. Es geht hier um das kontinentale Europa, wenn dies geschehen wird. Nun, kehren wir zum Buch Joel nun zurück. Wir hatten ja schon jetzt von einigen Stellen hier gelesen. Aber im Buch Joel Kapitel 2, die Verse 2 bis 3. Der Zusammenhang wiederum der Tag des Herrn. Ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk. Es geht hier nicht um Heuschrecken, schauen Sie. Ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird, auf ewige Zeiten für und für. Und dieses Volk, das sind nicht normale Heuschrecken, sondern vor ihm hergeht ein verzehrendes Feuer. Und hinter ihm eine brennende Flamme. Also ich kenne keine Heuschrecken, die jetzt eine brennende Flamme und verzehrendes Feuer produzieren könnten. Das Land ist vor ihm wie der Garten Eden, aber nach ihm wie eine Wüste Einöde, und niemand wird ihm entgehen. Und dann heißt es sogar noch in Vers 4, sie sind gestaltet wie Pferde, rennen wie die Rosse. Etwas, was wir bereits im Buch der Offenbarung über diese Heuschrecken gelesen haben. Nun, die Frage, die sich jetzt stellt, nachdem wir also Babylon in vielerlei Weise gesehen haben, dass es hier mit einem Löwen gleichgesetzt wird und dann jetzt auch hier mit Heuschrecken, was die Kriegsmaschinerie angeht. Warum würde jetzt Gott dieses System mit einem alles verschlingenden, brutalen Löwen vergleichen? Nun, in 1. Petrus 5, da lesen wir etwas über Satan, den Teufel. 1. Petrus 5, und in Vers 8. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Also hier wird der Teufel mit einem Löwen, einem brüllenden, nicht der friedsamen, einem brüllenden Löwen verglichen. Der sucht umher, wen er verschlingen kann, wen er vernichten kann, wen er umbringen kann. Nun, obwohl Gott natürlich diese Entwicklungen erlauben wird, ist es gleichwohl Satan, der, wie wir das bereits schon gesehen hatten, seine Macht diesem Tier geben wird, dem System und auch dem zukünftigen Führer dieses Systems. Wiederum in Offenbarung 13, die Verse 2 und Vers 4 wird es sehr deutlich gesagt. Das hatten wir ja bereits gesehen. Aber wenn es um diese, ich möchte einmal sagen, Heuschrecken geht, in Offenbarung 9, da lesen wir noch etwas mehr über diese Heuschrecken, wem sie unterstehen. Wem unterstehen sie? Wer gibt ihnen die Macht? Offenbarung 9. Und lesen wir in Vers 11. Offenbarung 9 und Vers 11. Sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Und sein Name heißt auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Und die Bedeutung ist so viel wie Zerstörer und Zerstörung oder Vernichter und Vernichtung oder Verderber und das Verderben. Dieser Engel des Abgrunds, kein anderer als Satan, den Teufel. Das ist der, der die Macht gibt, diesem zukünftigen System. Und Christus, Sie können das nachher in Lukas Kapitel 9, die Verse 55 bis 56 nachlesen, sagte seinen Jüngern, die Feuer vom Himmel herabrufen wollten, um die Samaritaner da, die Samariter zu vernichten, weil die denen keine Bleibe offeriert hatten. Er sagt, ihr weiß nicht, wessen Geistes ihr seid. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um zu verderben, zu vernichten, zu zerstören, sondern um zu erretten. Nun, diese Stelle nebenbei gesagt, in der revidierten Lutherbibel befindet sich nur in einer Anmerkung. Sie sollte aber ganz klar im Text stehen, wie auch viele andere deutsche Bibeln und auch englische Bibeln das haben. Also es geht hier um Satan, den Teufel. Der ist es, der, dieser reißende, brüllende, alles verschlingende Löwe ist, der seine Macht diesem System geben wird. Nun, der Löwe, der wird in der Bibel sehr häufig beschrieben, in Sprüche Kapitel 30 und Vers 30. Da wird zum Beispiel Folgendes über den Löwen gesagt. Sprüche 30 und in Vers 30. Da gibt es den Löwen, mächtig unter den Tieren und kehrt vor niemandem um. In anderen Worten, er weicht nicht zurück. Er ist mächtig unter den Tieren. Sie können das nachher in Richter, Kapitel 14 und Vers 18 nachlesen. Da wird sogar gesagt, er ist der stärkste oder der kräftigste oder der mächtigste unter den Tieren. Und dann in Amos, Kapitel 3 und Vers 8, auch eine Stelle, die Sie sich nachher anschauen können. Wenn der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten, heißt es da. Also hier wird die Macht, die Kraft des Löwen beschrieben, aber hier in diesem Zusammenhang in der Weise, dass er ein furchterregendes Tier ist. Schauen Sie, die europäische Macht, die entstehen wird unter dieser gewaltigen europäischen Armee, man ist bereits dabei, sie herzustellen. Und es wird weitaus schneller gehen, das werden wir in weiteren Predigten sehen, als die meisten sich das vorstellen können. Diese militärische Macht, die wird auch von niemandem zurückweichen, wie der Löwe von niemandem zurückweicht. Sie wird nicht davor zurückweichen gegen die Vereinigten Staaten von Amerika und das Vereinigte Königreich und den Staat Israel zu kämpfen. Sie wird nicht davor zurückweichen, sogar mit großem Zorn auszugehen gegen die Könige des Ostens, einen Krieg mit denen zu beginnen. Aber sie wird natürlich dann letztendlich zerstört werden. Aber zunächst einmal geht es darum, derjenige, der dieses System anführen wird, wie wir uns daran erinnern können, in Jeremia Kapitel 4 und Vers 7, er wird ja beschrieben als der Verderber der Völker. Dieser Vergleich mit einem Löwen, der machtvoll ist, der Angst einflößt, vor dem man nicht zurückweicht, ist ganz klar anwendbar auf dieses zukünftige babylonische System. Nun, es ist richtig, dass auch Gott hin und wieder sich mit einem Löwen vergleicht. In Offenbarung 5 und Vers 5 wird Jesus Christus als der Löwe von Juda beschrieben. Es geht hauptsächlich darum, dass Gott wie ein Löwe mit seinen Feinden umgehen wird, seine Feinde richten wird, wenn sie sich ihm nicht unterstellen wollen. Das ja. Wir lesen auch, dass vielfach Israel und auch Juda, zumindest einige der Stämme von Israel und Juda, mit Löwen verglichen werden. Aber wir lesen auch Folgendes über Gott, und das ist jetzt sehr wichtig. Und kehren wir zu Hosea Kapitel 5 zurück. Denn warum würde Gott es überhaupt zulassen, oder man könnte sogar sagen, bewirken, dass dieser Löwe des babylonischen Reiches gegen Israel und Juda Krieg führen wird? Nun, eine interessante Stelle findet sich in Hosea Kapitel 5 und Vers 14. Da sagt nämlich Gott, denn ich bin für Ephraim. Ephraim, eine Bezeichnung für zunächst einmal das Vereinigte Königreich, aber dann bei der Erweiterung auch kann man die Vereinigten Staaten mit einbeziehen. Ich bin für Ephraim wie ein Löwe. Und für das Haus Juda, also den Staat Israel und andere Juden, wie ein junger Löwe. Ich, sagt er, ich zerreiße sie und gehe davon. Ich schleppe sie weg und niemand kann sie retten. Wie tut er dies? Durch dieses babylonische System, diesen Löwen. Das natürlich von Satan, dem Löwen, die Macht erhält, aber Gott, der oberste Herrscher von allem, lässt es zu, um seinen Zweck der Erfüllung der Prophezeiung zu erreichen. Und in Hosea Kapitel 13 und Vers 8 wird wiederum davon gesprochen, dass es Gott ist, der wie ein Löwe vorgehen wird. Und Gott wird in der Tat diesen zukünftigen Führer des europäischen Reiches dazu benutzen, diese Bestrafung durchzuführen. Jesaja Kapitel 10 sagt uns sehr deutlich etwas hierüber. Jesaja Kapitel 10. Denn es heißt nämlich deutlich, in Vers 5 wird Assur gewarnt. Er sagt, wehe Assur, der meines Zornes ruhte und meines Grimmes stecken ist. Also er wird zunächst einmal benutzt, um eine Bestrafung, kann man sagen, von dem Haus Israel und dem Haus Juda zu bewirken. Aber da er es natürlich so nicht versteht und in seiner Natur ist es zu zerreißen, zu zerfleischen, dieser Verderber der Völker zu sein, wird Gott sich dann an ihn wenden, wie wir das auch schon bereits gesehen hatten. Aber warum lässt Gott es zu? Vers 6. Ich sende ihnen wieder ein gottloses Volk und gebe ihm Befehl, wieder das Volk, dem ich zürne, dass er es beraube und ausplündere und zertrete wie Dreck auf der Gasse. Es geht um das moderne Amerika, es geht um das moderne Vereinigte Königreich, es geht um das moderne Haus Israel oder vielmehr den Staat Israel. Die werden alle als ein gottloses Volk beschrieben. Ein gottloses Volk. Schauen Sie, wie gottlos Gott diese Völker beschreibt. Kehren wir zurück zu Jesaja 1 und Vers 4. Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. Was sagt er über die Führungsschicht dieser Völker? Jesaja Kapitel 1 und Vers 10. Höre des Herrn Wort, ihr Herren, man könnte auch sagen, ihr Leiter, ihr leitenden Führer von Sodom. Und was sagt er über das Volk? Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Jesaja Kapitel 3 und Vers 12. Kinder sind Gebieter meines Volks, Weiber beherrschen es. Mein Volk, deine Führer, das ist die Führungsschicht, die politische Führungsschicht, diejenigen, die in der Gewalt sind, die die Regierung innehaben. Deine Führer verführen dich und verwirren den Weg, den du gehen sollst. Die sagen zum Beispiel, ja, Amerika wird wieder groß werden. Oder dieser Brexit, der wird sehr viel Gutes bewirken für England. Die verführen dich, die verwirren den Weg, den du gehen solltest, um Frieden zu haben, um wirklichen Wohlstand zu genießen. Wir lesen weiter in Jesaja Kapitel 9 und Vers 16. Darum kann der Herr ihre junge Mannschaft nicht verschonen, noch ihre Waisen und Witwen sich erbarmen, denn sie sind allzumal gottlos und böse. Und aller Mund redet Torheit. Torheit, Unfug, Unsinn. Um jetzt mal ganz deutlich zu werden. Präsident Trump ist jetzt seit 6 Monaten mehr oder weniger an der Macht. Was hat er bislang erreicht? Absolut nichts. Es sei denn, man sagt, seine Tätigkeit hat dazu geführt, dass der Anti-Amerikanismus, der Antagonismus gegenüber Amerika größer und weitaus umfassender geworden ist. Er hat nichts geschaffen, mehr oder weniger als Feinde in Europa. Seine Popularität in Europa ist nahezu null. In Amerika sinkt sie auch etwas, aber sie steigt auch wieder, denn das ist das Problem. Menschen schauen irgendwie auf die falschen Dinge. Aber schauen Sie, sein Mund redet Torheit durch seine Twitter-Aktivitäten, die dann so jeden Tag durchgeführt werden. Eins schlimmer als das andere. Widerspricht sich total mit dem, was sagen wir einmal so deine eigenen Anwälte von sich geben. Geschweige denn das Weiße Haus. Die wissen schon gar nicht mal, was sie sagen sollen, weil die sagen etwas und dann kommt dann Herr Trump daher und sagt genau das Gegenteil auf seinen Twitter-Meldungen. Torheit. Aber bei all dem lässt sein Zorn noch nicht ab, sagt Gott, und seine Hand ist nach wie vor ausgereckt. Torheit in England. Torheit im Staat Israel, was da alles so geschieht. Alles dies muss so kommen, schauen Sie, es ist ja in Erfüllung von Prophezeiung, so muss es ja kommen, so hat es ja Gott bestimmt, aufgrund der Gottlosigkeit, des sündhaften Verhaltens der Menschen und der Führer, die es auf falsche Weise führen. Jesaja Kapitel 10 und Vers 1, da wird etwas sehr Deutliches gesagt. Wehe denen, die unrechte Gesetze machen. Hier ist jetzt eine große Diskussion in Amerika über das Gesundheitswesensgesetz. Man will Obamacare abschaffen. Obamacare war ohne Frage eine große Problematik, ein Desaster. Aber was die jetzt vorhaben, ist mit Sicherheit nicht besser, vielleicht sogar noch schlimmer. Jetzt will man Medicaid wegnehmen zu einem großen Maße. Medicaid ist etwas, was den Armen, die eigentlich nicht sonst Geld haben, eine Versicherung abzuschließen, helfen würde. Das soll jetzt weggenommen werden zu einem großen Anteil. Und dann wird man höchstwahrscheinlich mit anderen Dingen umgehen. Ungerechte Gesetze werden gemacht. Wehe denen, sagt Gott, die solche unrechten Gesetze machen und den Schreibern, die unrechtes Urteil schreiben. Die sind also auch daran beteiligt. Möglicherweise fällen sie das unrechte Urteil nicht, aber sie schreiben es nieder. Sie sind bei diesem politischen Prozess daran beteiligt. Das nur, um ein paar kurze, wenige Beispiele zu nennen. Aber Gott ist sehr erbost über das. Gott hat in keinster Weise Sympathie dafür. Denn was sagt er in Vers 3? Was wollt ihr tun am Tage der Heimsuchung und des Unheils, das von Ferne kommt? Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe? Und wo wollt ihr eure Herrlichkeit lassen? Dazu wird es kommen. Und zwar durch dieses babylonische System, das dabei ist, sich zu entwickeln. Aber noch mehr, warum, zurück zur Frage, warum gebraucht Gott diese Analogien des Löwen, zusammen auch mit den Heuschrecken, aber des Löwen, im Hinblick auf den Führer, den König von Assyrien und das gesamte babylonische System? Eine interessante Stelle findet sich in Zephania. Zephania, Kapitel 3 und Vers 3. Ihre Oberen, die Beschreibung bezieht sich hier auf die Führer von dem Haus Israel und dem Haus Juda in unserer jetzigen Zeit. Also Amerika, Großbritannien, dem Staat Israel. Ihre Oberen sind brüllende Löwen. Und ihre Richter Wölfe am Abend, die nichts bis zum Morgen übrig lassen. Und ihre Propheten sind leichtfertig und voll Trug. Ihre Priester entweihen das Heiligtum und deuten das Gesetz freventlich oder andere Übersetzungen haben und haben das Gesetz vergewaltigt. Aber hier die Führer von Israel und damit, und wenn ich sage Israel, meine ich jetzt das Haus Israel, das Haus Juda, also diese Länder, die ich erwähnt habe, und damit das gesamte Volk, das ist ja das Volk von Gomorra, das sind alles brüllende Löwen. Vor allen Dingen das Volk, das diese Führer unterstützt, brüllende Löwen. Ist es da verwunderlich, dass Gott, der Löwe, Löwen benutzt, um diese brüllenden Löwen zu bestrafen? Schauen Sie sich diese Analogien an, die hier erwähnt werden. Und deswegen hatten wir gelesen, dass Gott wie ein brüllender Löwe oder wie ein Löwe Ephraim gegenüber handeln wird. Und wie ein jüngerer Löwe, kleinerer Löwe dem Haus Juda gegenüber, die sind natürlich weitaus geringer als die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich. Nun, wie ich sagte, hin und wieder hat Gott sogar auch Israel und Juda mit Löwen verglichen. Auch die Stellen können sich nachher anschauen. Zum Beispiel in 4. Mose 24 und Vers 9. In 1. Mose 49 und Vers 9. In 5. Mose 33 und Vers 20. Und auch Vers 22. Aber eine Stelle, die ich aufschlagen möchte hier, eine interessante, ist in Micha Kapitel 5. Nun, zunächst einmal der Vergleich mit Löwen für das Haus Israel und Juda war mehr so gedacht als das Potenzial der Macht, der Kraft, dass man nicht gegen sie vorgehen würde, weil sie eben zu mächtig sind, um gegen sie Krieg zu führen. Aber diese Staaten, diese Länder haben sich sehr viel darauf eingebildet. Sie haben diese Macht erhalten aufgrund von Versprechungen, die damals Gott Abraham gab, und zwar uneingeschränkt. Aber er sagte auch, aber wenn ihr diese Segnungen, die ihr erhalten werdet, danach nicht leben werdet, werde ich diese Segnungen wieder von euch nehmen. Aber die Menschen, die wurden jetzt stolz. Man hört ja so viel über diesen amerikanischen Lebensweg. Und wir Amerikaner, wir können alles tun, was wir wollen. Und uns ist nichts verborgen, uns ist nichts geheim und ist nichts unmöglich. Die Briten sehen das so ähnlich. Der britische Stolz ist ja auch weltbekannt. Aber Gott hält nichts viel davon. Und hier lesen wir eine interessante Stelle in Micha Kapitel 5 und in Vers 7. Ja, die Übriggebliebenen aus Jakob werden unter den Heiden inmitten vieler Völker sein wie ein Löwe, unter den Tieren im Walde wie ein junger Löwe unter einer Herde Schafe, dem niemand wehren kann, wenn er einbricht, zertritt und zerreißt. Das war für eine gewisse Zeit der Fall, auch noch hin bis zum Zweiten Weltkrieg, aber dann eben nicht mehr. Denn was geschieht? Und was wird in Kürze geschehen, in kurzer Zeit? Vers 9, zur selben Zeit, an diesem Tage, zu dieser Zeitspanne, kurz vor der Wiederkunft Christi, da spricht der Herr, da will ich deine Rosse ausrotten und deine Wagen zunichte machen und will die Städte deines Landes vernichten und alle deine Festungen zerbrechen. Und, Vers 11, ich will die Zauberei bei dir ausrotten und dass keine Zeichendeuter bei dir bleiben sollen und ich will die Götzenbilder und so weiter aus deiner Mitte ausrotten. Alles das, was wir heute in England und Amerika haben, diese heidnischen Ideen, die man anbetet, meint vielleicht damit Gott anzubeten. Dieses falsche Vertrauen in seine eigene Tüchtigkeit wird dazu führen, dass Gott sehr zornig eingreifen wird. Denn dieses falsche Vertrauen beinhaltet dann auch das Vertrauen, dass man leben kann, wie man will, in Sünde leben kann, ins Hurenhaus gehen und so weiter und so fort. Das ist ja dann kein Problem, ist die Idee. Nun, wie ich eben schon sagte, die meisten, die werden nicht bereuen wollen. Schauen Sie, Lucifer, der war auch in der Kategorie. Der wurde sehr stolz über seine Herrlichkeit, seine Schönheit. Und sein Herz überhob sich. Und dann hat er angefangen, gegen Gott zu rebellieren. Und er hat sogar dann die unvergebbare Sünde begangen. Und Bestrafung war die Konsequenz. Das Gleiche, nicht unbedingt für die unvergebbare Sünde, aber das Gleiche vom Verhalten her, bezieht sich jetzt auf das moderne Haus Israel und Juda. Die sind auch sehr stolz geworden auf ihre Tüchtigkeit sozusagen und haben sich abgewandt von Gott, haben sich abgewandt von der Wahrheit. Nun, bei alledem, was geschehen wird, schreckliche Dinge werden geschehen, wie wir heute bereits gesehen haben. Wir werden in künftigen Predigten noch auf andere Vergleiche eingehen aus dem Tierreich, die sich auf das babylonische System beziehen. Aber wahre Christen brauchen in keinster Weise besorgt zu sein, in dem Sinne, dass sie sich jetzt fürchten müssten, dass sie Angst haben müssten vor dem, was geschieht, was geschehen wird. Denn Gott gibt ihnen Schutz, verspricht ihnen Schutz. Verspricht ihnen auch Schutz vor den Löwen, sagen wir einmal. Psalm 91. Und wenn ich jetzt von den Löwen spreche, geht es mir um zweierlei. Es geht mir um diesen symbolischen Löwen von Satan und seinen Dämonen. Und es geht mir auch um die Löwen, die symbolisiert werden durch das babylonische Reich und die babylonischen Führer und sogar auch die Führer in Israel und wie wir das ja gesehen hatten und Juda und andersherum. Man braucht keine Angst davor zu haben. Man sollte nicht in Angst leben vor dem, was geschehen wird, wenn man sich Gott unterstellt. Psalm 91, lesen wir die Verse 11 bis 13. Da heißt es, in Psalm 91 und Vers 11, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie sich behüten sollen auf allen deinen Wegen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und auch Ottern, darauf kommen wir noch zu sprechen, wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Gott gibt uns diese Gewalt. Widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch. Wir sollen auf junge Löwen und auch Drachen treten. Sie können sich nachher in Römer 16 und Vers 20 anschauen, dass Gott sagt, er wird den Satan unter eure Füße bringen, in Kürze. Aber es geht eben auch nicht nur um Satan und seine Dämonen. Im Psalm 22 werden ganz klar wiederum Menschen mit Löwen beschrieben oder als Löwen beschrieben, mit Löwen verglichen. Psalm 22 und Vers 20. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben vor den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen. Und vor den Hörnern wilder Stiere, du willst mich erhören oder hast mich erhört. Also es geht hier um Schutz vor Löwen, die aber hier ganz klar und deutlich Menschen sind, die insoweit damit verglichen werden, auch in Psalm 57 und Vers 5. Psalm 57 und Vers 5. Ich liege mitten unter Löwen, aber jetzt werden sie identifiziert. Verzehrende Flammen sind die Menschen. Also auch in Kriegszeiten hier, wenn man an verzehrende Flammen denkt und diese Löwen, die werden diese verzehrenden Flammen, diese Heuschrecken, die Schrecken bringen, ja nun hervorbringen, aber wie gesagt, wir können auch da den Glauben haben, die Zuversicht haben, wir müssen sie haben, dass uns Gott hilft, dass Gott nichts zulassen wird, wenn wir wahre Christen sind, was uns schaden könnte. Er weiß genau, wie es in unserem Leben aussieht. Ich möchte zu Abschluss dieser Predigt noch auf eine weitere Transformation eingehen, auf eine Umwandlung, die sehr beruhigend ist, sehr anschaulich beschrieben wird. Und zwar, wir kennen diese Stelle alle, nehme ich an, in Jesaja Kapitel 11. In Jesaja Kapitel 11. Ich möchte sie heute zum Abschluss dieser heutigen Predigt noch auf eine andere Weise erklären. Jesaja 11 und Vers 6, da lesen wir, wenn Christus hier auf Erden herrschen wird, wenn das Friedensreich hier auf Erden errichtet werden wird, dann wird es ja zu einer friedlichen Situation kommen. Und da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Vers 7, und Kühe und Bären werden zusammen weiden und ihre Jungen beieinander liegen. Und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Eine friedliche Natur der Löwen wird hier angesprochen. Das Gleiche wird auch zu einem Zeitpunkt geschehen, dass das große weiße Throngericht genannt wird, die zweite Auferstehung, die auch in Offenbarung 20 beschrieben wird. In Jesaja 65, da lesen wir wiederum fast die gleiche Aussage, aber es geht hier nicht mehr um das Millennium, diese 1000 Jahre des Friedensreiches, sondern es geht um eine Zeitspanne danach, die möglicherweise um die 100 Jahre dauern wird, wenn alle Menschen, die gestorben sind, ohne jemals die Gelegenheit erhalten zu haben, die Wahrheit zu erkennen, Christus als ihren persönlichen Erlöser anzuerkennen, die werden dann die Gelegenheit erhalten. Und das sind dann die Zustände auch während dieser 100 Jahre in Vers 20 von Jesaja 65. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur wenige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, ist falsch übersetzt. Sondern der Sünder, der als verflucht gilt, ist derjenige, der mit 100 Jahren stirbt, so sollte es heißen. Es wird also eine Zeitspanne von ungefähr 100 Jahren angedeutet. Aber dann zu diesem Zeitpunkt heißt es in Vers 25, Wolf und Schaf werden beieinander weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf einem heiligen Berge, bei einem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Es geht hier zunächst einmal vordergründig um Tiere, also der Löwe, der wird jetzt dann halt zahm sein. Seine Natur wird sich geändert haben, auch der Wolf und so weiter und so fort. Und sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf einem ganzen heiligen Berge. Wenn wir jetzt zurückkehren zu Jesaja, Kapitel 11 und Vers 9, da wird das Gleiche gesagt, aber etwas mehr wird noch gesagt, was wichtig ist. In Vers 9, Jesaja 11 und Vers 9, nachdem man gerade gelesen hatte, dass der Löwe Stroh fressen wird, wie die Rinder, und dann wird auch die Otter keinerlei Schaden mehr tun, man wird nirgends Sünde tun. Sünde. Nun, Sünde ist nicht etwas, was unbedingt sich auf Tiere jetzt bezieht. Noch Freveln auf einem ganzen heiligen Berge. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Jetzt geht es um mehr als nur um Tiere. Jetzt geht es auch um die wilden Tiere, die symbolisch benutzt worden sind, um Menschen zu beschreiben. Es wird hier auch davon jetzt die Rede sein, dass sich die Natur der Menschen, die sich wie wilde und schreckliche und alles verschlingende Löwen aufgeführt haben, die wird geändert werden. Im Millennium, als auch im großen weißen Throngericht bei der zweiten Auferstehung. Und das beinhaltet eben auch diejenigen, die in diesem babylonischen System als Löwen beschrieben worden sind, die ja nicht unbedingt die unvergebbare Sünde begangen haben. Deren Natur, wenn sie das überleben, wird verändert werden im Millennium und wenn nicht im Millennium, dann im großen weißen Throngericht, wenn sie auferweckt werden zu physischem Leben in der zweiten Auferstehung. Und auch das wird hier damit angesprochen. Es geht hier auch um die symbolischen Löwen, deren Natur geändert werden wird. Und was wird die Folge sein? Was wird die Folge davon sein, dass es heißt, wie wir das gerade gelesen haben, es wird das Land voll Erkenntnis des Herrn sein. Was wird die Folge davon sein, wenn man voll der Erkenntnis des Herrn ist? Jesaja Kapitel 2 und Vers 4. Er wird zurechtweisen unter den Heiden und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Das wird die Folge sein. Und da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden den Fort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Diese alles verzehrenden, verschlingenden Löwen, die werden lernen, nicht mehr Krieg zu führen. Die werden zu zahmen Tieren werden, zu zahmen Menschen werden, in dem Sinne, dass ihre gewalttätige Natur verändert werden wird zu friedsamen Menschen. Und das ist auch mit hier eingeschlossen, wenn wir das in Jesaja lesen. Und wir lesen es auch ganz klar und deutlich in Jesaja Kapitel 19 zum Abschluss. Jesaja 19. Und es geht hier um die Völker Israel und Assyrien und es wird natürlich auch dann noch Ägypten erwähnt. Und was lesen wir in Jesaja 19 und Vers 24? Zu der Zeit, an jenem Tage, also das ist jetzt die Zeitspanne nach der Wiederkunft Christi, da wird Israel der Dritte sein mit den Ägyptern und den Assyrern, ein Segen mitten auf Erden. Israel und Assyrien und Ägypten werden ein Segen sein mitten auf Erden. Nicht mehr ein Fluch, nicht mehr verflucht sein, ein Segen. Denn, Vers 25, der Herr Zebaoth wird sie segnen. Warum wird er sie segnen? Weil ihre ganze Einstellung eine andere geworden ist, weil sie nicht mehr Krieg führen wollen, weil sie nicht mehr andere hassen wollen, andere verschlingen wollen, andere verderben wollen. Sie haben eine neue Natur erworben durch die Gabe des Heiligen Geistes in ihnen, die uns eine friedsame Natur gibt, eine Natur, die immer mehr und mehr sich der Natur Gottes zuwenden wird. Der Herr wird sie segnen und sprechen, gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meiner Hände Werk. Jetzt wird Assur auf die richtige Weise das Werk Gottes tun und sein und mithelfen, anderen Menschen zu helfen, zu der Erkenntnis zu kommen. Und du, Israel, mein Erbe. Das ist die gute Nachricht. Aber zuvor wird vieles geschehen. Zuvor werden wir grausame Dinge hier auf Erden erleben müssen. Die sind alle prophezeit. Und ich meine, dass es nicht allzu lange dauern wird. Einige sprechen von noch 50, 60, 100 Jahren. Ich glaube, das keineswegs. Ich glaube, es wird sehr viel schneller jetzt gehen. Und Gott hat auch gesagt, und wir werden das in weiteren Predigten behandeln, wenn es geschieht, wird es sehr schnell geschehen. So schnell, dass ihr euch verwundern werdet, dass ihr es nicht glauben würdet, wenn es euch erzählt würde. Viele heute glauben es nicht. Die meisten heute glauben es nicht. Sie lehnen das ab. Sie denken, das ist alles Unfug. Es wird ein Erwachen für viele Menschen geben. Ich hoffe nicht für Sie. Ich hoffe, Sie bereiten sich geistlich auf diese Zeit vor. Sie müssen sich darauf vorbereiten. Sie müssen eine enge Beziehung zu Gott aufbauen, damit Sie auch diesen Schutz erlangen können, von dem wir gesprochen haben. Damit Sie erkennen können, wie nahe wir an diesen schrecklichen Dingen sind. Und sich geistlich, auf geistliche Weise, es geht mir jetzt nicht um physische Weise, auf geistliche Weise vorzubereiten. Auf geistliche Weise herauszukommen aus diesem Babylon der Konfusion. Das noch immer und immer schlimmer werden wird, zunehmen wird, bis hin zu diesen Ereignissen, die wir heute besprochen haben. Sie wollen nicht Teil sein eines Systems, das wie ein brüllender Löwe einhergeht, um zu sehen, wen es verschlingen kann. Und Sie sollen auch nicht Teil sein eines Systems, das sich als ein brüllender Löwe identifiziert, um verschlungen werden zu können. Nein, Sie wollen so sein, wie Gott ist, wie Jesus Christus ist. Sie wollen eine Natur in sich aufbauen, die eine friedsame Natur ist, die sich fernhält von allen diesen politischen Dingen des Unsinns, des Trugs, der Täuschung und der Lüge. Sondern bleiben Sie in der Wahrheit und nehmen Sie zu an der Wahrheit Gottes und an der Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unseres Herrn. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. In Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.